Grüß Gott und herzlich willkommen, liebe Zuhörer von Radio Maria. Nun zu unserem Marianischen Abend hier in der Bottendorfer Straße 21 im 12. Bezirk. Am Mikrofon für Sie ist Gabi Weindlmeier. Viele Gäste sind bereits in unser Studio gekommen und haben in unserem Hörerservicebereich Platz genommen. Dort wird nun Dr. Reinhard Pichler einen Vortrag halten zum Thema Maria unter dem Kreuz. So darf ich nun in unser Hörerservice schalten zu Geschäftsführer Christian Schmidt.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Grüß Gott an alle Freunde, Hörer, die hierher gekommen sind in unser Studio, zum Teil zum ersten Mal, glaube ich. Der Marianische Abend ist eine Neuheit bei Radio Maria. Wir feiern ein halbrundes Jubiläum heute. Der 5. Marianische Abend findet heute statt. Für alle, die das jetzt das erste Mal vielleicht übers Radio verbunden hören, um 16.30 Uhr einmal im Monat findet so ein Marianischer Abend statt mit einem Vortrag. Und im Anschluss daran gibt es eine Möglichkeit des Austauschs mit dem Referenten, des Kennenlernens, einer Studiobesichtigung und um 18.20 Uhr beten wir dann gemeinsam den Rosenkranz in der Studiokapelle und feiern im Anschluss danach die Heilige Messe, heute mit Pater Peter Ackermann aus Pottenstein. Ich darf Sie heute begrüßen in Vertretung unseres Programmdirektors Andreas Schätzle, heute also der 5. Marianische Abend und wie schon angekündigt einer unserer beliebtesten Referenten, Stammreferent, Theologe, Psychotherapeut, vielseitiger Mann, auch in der katholischen Welt immer unterwegs, Dr. Reinhard Pichler. Ich freue mich, dass du gekommen bist, uns zu einem spannenden Thema deine Gedanken vorzulegen. Maria unter dem Kreuz. Wir gehen auf den Höhepunkt der Fastenzeit zu. Die Karwoche steht kurz vor der Tür. Unser Programmdirektor ist schon auf Pilgerreise nach Medjugorje unterwegs. Ich werde mit meiner Familie morgen folgen. Es ist immer ein besonderer Moment, dieses Eintauchen in das Geheimnis dieser Karwoche, in das Geheimnis des Leidens und des Kreuzes. Und Maria, die in der Position ist, zuschauen zu müssen und dann unter dem Kreuz einfach da ist, wenn ihr Sohn, der von dieser Welt ist, aber auch nicht von dieser Welt, eben Gottes Sohn ist, stirbt. Das ist eine besondere Leidensgeschichte, die sie schon ganz früh angekündigt bekommen hat. Und jetzt freuen wir uns auf deine Gedanken, lieber Reinhard.
Ja, danke, lieber Herr Geschäftsführer Christian, liebe Anwesenden, Freunde von Radio Maria, liebe Hörer der Hörerfamilie von Radio Maria Österreich, Radio Maria Südtirol. Wie schon der Geschäftsführer angekündigt hat, es nähert sich eben alles dem Höhepunkt zu. Wir kommen nicht aus. Jedes Jahr neu kommen wir nicht aus, uns dem Grundprinzip des Reiches Gottes zu stellen. Und was ist das Grundprinzip des Reiches Gottes? Das ist, wie unser Leben, Leiden, Sterben und Auferstehen. Dieses Grundprinzip des Reiches Gottes hat in der Natur sein Abbild, in den Jahreszeiten, hat im menschlichen Körper sein Abbild, dass eben auch die Zellen altern, dass wir eben auch immer wieder krank werden und immer kränker werden gegen Ende unseres Lebens hin und dass es eben auch einen Durchgang gibt, einen Durchgang hin zu einem neuen Sein, von dem wir Christen, Gott sei Dank haben wir das Glück, dass wir Christen sein dürfen, dass wir wissen, der irdische Tod, wo dann unser irdischer Körper endgültig am Ende ist, am irdischen Ende ist, ist eben nicht dann auch das absolute Ende, sondern dann erst gibt es eine Wandlung, so wie es auch in der Eucharistie eine Wandlung gibt. Und diese Wandlung führt uns hinein in was Neues, was wir noch nicht kennen, aber was wir schon ahnen, was wir glauben und wo wir wissen, da wartet dann Gott und der ganze Himmel auf uns. Und da wartet eben auch die Mutter Gottes auf uns. Und das ist so schön, dass die Mutter Gottes auf uns wartet. Sie ist ja auch die, die ganz viele Menschen in den Himmel hinein begleitet. Es gibt ja auch viele Bilder, wo an der Schnur des Rosenkranzes man wirklich in den Himmel wie eine Leitschnur hineingeführt wird, dass man den richtigen Weg findet. Und der Rosenkranz als Symbol für den Rettungsanker, den Rettungsring, ist eben die große Chance, dass wir nicht irre gehen, wenn wir uns an Maria anhalten. Warum ist es jetzt so wichtig, sich an Maria anzuhalten? Warum können wir uns nicht an Jesus allein anhalten? Das genügt doch, sagen viele evangelische Christen. Und warum können wir uns nicht an uns selbst anhalten? Wir haben ja eh so viel gelernt in unseren 60, 70, 80, 90 Jahren dann. Da braucht man doch jetzt nicht mehr noch einmal die Mutter Gottes. Wofür jetzt die Mutter Gottes schon wieder? Und das würde ich gerne mit euch jetzt in dieser Stunde, heute kann man ja nicht anrufen, also heute ist wirklich eine Stunde meditatives Zuhören für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer an den Radiogeräten und auch für euch, die ihr hier sitzt und einfach live mit dabei seid. Ich würde zuerst, weil wir auch so gemeinsam sind, jetzt noch mit einem Gegrüßtest du Maria beginnen und dann einsteigen in das Geheimnis Mariens, in den Heilsplan Gottes. Warum es genau Maria sein muss, die uns in den Himmel hineinführt und nicht, sage ich mal, salopp Gott allein genügt. Solo Dios basta, wie die Teresa von Avila sagt. Nein, es muss Maria sein, die uns dann auch hineinführt. Und das Geheimnis ist, wie schon der Geschäftsführer angedeutet hat, eben unter dem Kreuz, so wie alle Geheimnisse eigentlich unter dem Kreuz kumulieren, alle sieben Sakramente kumulieren unter dem Geheimnis des Kreuzes. Bitten wir gemeinsam ein Gegrüßtest du Maria. Gegrüßet seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Um hineinzuführen ins Geheimnis Mariens, ist ein erster Schritt, sonst wäre ich ja nicht Psychotherapeut, auch in das Geheimnis, und ich sage bewusst Geheimnis, des Wesens der Frau hinzuschauen. Und es sind auch erfreulicherweise Frauen da, nicht immer nur Männer, so wie meistens. Ja? Nein, Schmäh. Es ist ja sogar oft so, dass eben mehr Frauen da sind. Warum sind mehr Frauen in der Kirche und auch zum Beispiel jetzt hier? Weil sie intuitiv leichter das Transzendente, das Heilige spüren als Männer. Also Männern ist es auch geschenkt, also Männer sind jetzt nicht vor der Tür, vor dem Reich Gottes, aber sie tun sich ein bisschen schwerer, die Männer, auch in diesen sensiblen Weg des sich Einlassens auf diese Geheimnisse, die oft sehr leise sind, oft sehr zart sind, oft sehr hintergründig sind, sich einzulassen. Und da braucht schon für den Mann mehr Übung als für die Frau. Die Frau, sage ich immer, ist auf dem Weg zu Gott leichtfüßiger als der Mann, weil sie das innerlich leichter spüren kann, weil sie das innerlich leichter wahrnehmen kann, was das Wesentliche ist. Und deshalb ist das Geheimnis, das Wesen der Frau, immer ein Dreifaches. Und so ist es bei Ihnen, liebe Anwesenden, Frauen, als auch natürlich bei Maria, der Mutter Gottes. Also zuerst ist mal die Frau immer Tochter. Und weil sie Tochter ist, ist sie auch Tochter Gottes. Wie komme ich zu diesem Sprung? Wenn wir als Eltern ein Kind empfangen, wissen wir nicht, wie es geschehen ist, dass wir es empfangen haben. Der der Zeitpunkt von der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ist einfach ein Geheimnis Gottes. Und welche Zelle, also welche Samenzelle jetzt es geschafft hat, in die Eiwand der mütterlichen Eizelle einzudringen, ist und bleibt Geheimnis. Es ist nämlich nicht so, dass die schnellste Samenzelle dann, die als erste dort ist, gleich eindringt in die mütterliche Eizelle, sondern es kann auch sein, dass sich da viele Samenzellen rundherum reihen und dann plötzlich kommt eine von weiter hinten und auf geheimnisvolle Art und Weise, was auch die Forscher nicht wissen warum, öffnet sich diese Zellhaut der Eizelle und genau diese Samenzelle kann eindringen mit genau diesem Erbgut und mit genau diesen Eigenschaften, die schon alles von Gott vorgesehen und geplant ist. Und weil das so ein Geheimnis ist, sehen wir auch gleich, da auch wieder gleich eine Nebenbemerkung, wenn eben die Autologe oder Heterologe Insemination, also wenn im Reagenzglas Ei und Samenzelle eben zusammengeführt werden, entscheidet der Mensch, welche Samenzelle jetzt verwendet wird. Und das hat einfach auch eine geheimnisvolle Auswirkung auf diesen Menschen, der dann auch, wenn sich die befruchtete Eizelle dann einnistet in einen anderen Körper wieder, hat das Auswirkungen, wenn ich als Mensch das aussuche. Weil eigentlich ist das genau Gottes Entscheidung, wer welche Samenzelle da eindringt in die Eizelle und wie dieser Mensch wird. Und diese Frau, die Tochter, ist deshalb eben nicht nur Tochter der Eltern. Wir alle haben eben Eltern, auch wenn wir sie vielleicht nicht kennen, nie gekannt haben. Das hat ja auch eine tiefe Auswirkung, wenn man die eigenen Eltern nie gekannt hat oder viel zu früh verloren hat. Und das Geheimnisvolle ist, wir alle sind ja Kinder Gottes, Söhne und Töchter Gottes, und hier in dem Fall Blick auf das Wesen der Geheimnis der Frau, ist, dass eben die Frau als Tochter auch von Anfang an Tochter Gottes ist. Und Gott nimmt sich in ganz besonderer Weise jedes Menschen an und führt diesen Menschen auch vom ersten Verschmelzung der Ei- und Samenzelle, da ist er schon Mensch, und zwar komplett Mensch. Alle Erbanlagen sind enthalten, alles ist vorhergesehen, deshalb ist ja auch eine Abtreibung immer Mord, ganz eindeutig, weil schon da alles angelegt ist. Da ist schon alles bis zum letzten Atemzug drinnen. Sogar die insgesamten Schläge des Herzens sind gezählt, die Haare auf dem Kopf sind gezählt. Jeder Mensch hat nur eine bestimmte Herzanschlagzahl. Und wenn wir uns viel durchs Leben stressen, so wie ich, dann ist die Herzanschlagzahl kürzer, weil es halt schneller schlägt. Aber auch das hat Gott schon vorausgesehen. Und auch das ist in Gottes Hand. Aber wir können, das ist auch spannend, wir können die Herzanschlagzahl nicht verlängern. Wir können es nur verringern. Entweder durch mehr Ruhe, durch mehr Gebet, durch mehr Entstressung oder medikamentös. Geht auch. Gut, aber wir kehren zurück, Klammer zu, zur Frau als Tochter Gottes. Und der Frau ist vor allem jetzt vom Ursprünglichen her, vom Philosophischen her, die Gabe der Schönheit, der Reinheit, der Empfänglichkeit und Weitergabe des Lebens und der Durchlässigkeit geschenkt. Da gäbe es jetzt viel zu sagen, aber wir kommen sonst nicht zu Maria unter dem Kreuz. Und deshalb möchte ich das nur so weit vorausschicken, dass wir alle, aber in besonderer Weise die Frauen, diese Gaben haben. Ein Mädchen will immer schön sein. Das ist ganz wichtig. Und wenn ein Mädchen sich schön fühlt, dann weiß dieses Mädchen, dann ist es geliebt. Also Schönheit und Liebe, auch die schöne Liebe hängt zusammen, die reine Liebe hängt zusammen. Und dann wird die Liebe empfangsbereit und durchlässig. Zweiter Schritt für das geheimnisvolle Wesen der Frau ist es, Mutter zu werden. Kommt jetzt gleich die erste Frage, was ist, wenn jemand nicht Mutter wird? Nicht irdische Mutter. Ist dann ein Wesensteil nicht erfüllt? Nein, ganz und gar nicht, weil diese Mütterlichkeit heißt nicht, dass es eine biologische Mutterschaft sein muss. Wird es natürlicherweise meistens sein, aber heißt es nicht unbedingt. Kann genauso auch sein, dass es eben eine geistige Mutterschaft gibt. Und wenn wir die ganzen Ordensschwestern hernehmen oder Menschen, die allein in der Welt leben, haben die meistens, auch weil sie mit Gott gehen, sehr viele Aufgaben geschenkt bekommen, wo sie für andere da sind und wo sie für andere auch Mutterschaft leben. Was heißt es in einem Satz zusammengefasst, Mutter zu sein? Mutter sein heißt da sein für andere und zu spüren, was der andere braucht. Beides. Nicht nur da sein, sondern auch spüren. Eine Mutter spürt ziemlich genau, was die Kinder brauchen. Und genauso kann jemand, der keine biologische Mutter ist, sich so zum Beispiel in behinderte Menschen einfühlen, dass sie auf einer sehr tiefen Art und Weise spürt, was diese Menschen brauchen. Und so auch Mutter für viele wird. Oder ich kenne ein Ehepaar, die können eben keine Kinder bekommen, das ist ein sehr großes Leid. Die haben alles versucht, bis zur Adoption und bis zur Pflegefamilie und so weiter. Und es ist alles nichts gelungen. Und dieses Ehepaar hat auch gebetet, dass sie auch fruchtbar werden, dass sie auch eben Mutter und Vater werden dürfen. Ja? Und jetzt ist ihnen geschenkt worden, dass sie für den Lebensschutz eintreten. Ja? Und dass sie für viele, viele ungeborene Kinder da sind und unglaublich erfolgreich und auf unglaublich starke Weise Menschen beraten, aber auch politisch da sind, dass eben der Lebensschutz nicht immer weiter tabuisiert wird, so wie es ja auch vielfach in der Kirche tabuisiert wird mittlerweile und im Staat sowieso. Und das ist eben das große, wichtige Aufgabe, dass ich eben meine mütterlichen Aufgaben auf diese Art zum Beispiel erfüllen kann. Dritter Punkt, die Braut, die Hinordnung auf den Mann. Auch da ist die Frage, wenn ich nicht geheiratet habe, was ist dann? Und Ordensschwestern haben sich ganz eben auch da, die waren eben ganz da und sind ganz da für Jesus und sind daher Braut Christi. Und was ist mit Menschen, die nicht geheiratet haben? Auch die leben ein bräutliches Leben und haben auch eine Hinordnung auf jemand. Und Gott schenkt jedem die Hinordnung auf einen bestimmten Menschen oder auf eine bestimmte Menschengruppe oder auf eine bestimmte Menschenaufgabe. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch viele ehrenamtliche oder hauptamtliche Mitarbeiter bei Radio Maria das auch als ihre Berufung empfangen haben. Und da erleben sie eine Brautschaft, wenn sie nicht verheiratet sind, auf Radio Maria hin. Das klingt jetzt da vielleicht ein bisschen komisch, aber ist gar nicht so komisch, wenn man spürt, was für ein weltweites Werk das ist, wie viele Menschen sich durch Radio Maria bekehren, was für eine Breitenwirkung erzielt wird durch Radio Maria. Dafür braucht Gott Leute, die sich ganz hingeben. Und die Braut gibt sich ganz hin. Das Wesen der Brautschaft ist ganz Hingabe. Das Wesen der Brautschaft ist, nichts für sich zurückzubehalten, sondern ganz sich hinzuordnen und sich ganz sich hinzuschenken, sich auch ganz zu aufzuopfern, auch um diesen wichtigen Begriff auch zu nehmen, auf ein Du hin oder auf das Werk hin, auf die Aufgabe hin. Und das werden wir dann sehen, wird dann auch unterm Kreuz maßgeblich sein. Und nicht nur Maria steht unterm Kreuz, auch wir, jede und jeder Einzelne von uns steht unterm Kreuz. Schauen wir uns noch kurz Maria an. Ihre Ausdrucksweise, ich finde das Bild, was die Hörer nicht so sehen können, aber ist einfach ein wunderschönes Gemälde. Die Ausdrucksweise von Maria muss einfach edel gewesen sein. Und weil sie war es ja, die Jesus sprechen gelehrt hat. Das heißt, das muss schon eine hohe Sensibilität gewesen sein. Die Mutter Gottes hat Jesus sicher keine Schimpfworte beigebracht, hat auch keine Schimpfworte gesagt. Ich glaube, das hätte nicht gepasst. Sie hat eine alles überstrahlende Aufrichtigkeit gehabt, von ihrem Wesen her, von ihrem Tochter, Mutter und Brautsein. Ihre Fertigkeiten und Begabungen waren auf eine ganz normale, gesunde, vernünftige Art, die nicht auffiel, in schöner Ausgewogenheit. Wie stellen wir uns vor, wie die Mutter Gottes gekleidet war, so in Nazareth? Schön, aber dezent, bestimmt nicht sehr auffallend. Das ist einfach jetzt eine Fantasie. Aber ihr ganzes Wesen war edel. Und Maria, die Immaculata, die unbefleckte Empfängnis, die ganz reine, war eben wie ein offener Kanal für die Gnaden, die Gott ihr in Überfülle geschenkt hat. War auch notwendig, weil sie auch sicher diejenige war, die am meisten gelitten hat auf der Welt. Auch wieder ein mystisches Geheimnis, weil man kann sagen, jemand, der furchtbarste Schmerzen hat, beim Krebs, die Mutter Gottes hat wahrscheinlich nicht Krebs gehabt, der leidet mehr. Es geht immer um ein dreifaches, eigentlich ein vierfaches Leiden sogar, aber zumindest ein dreifaches, körperlich, physisch, geistlich und dann gibt es noch als viertes eventuell sozial. Und gibt auch mehrere Stufen noch und mehrere Intensitäten. Aber ich denke, dass die Mutter Gottes enorm viel gelitten hat, ähnlich wie Jesus, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere. Denk mal an Marthe Robin, die auch ihr ganzes Leben nur für andere gelitten hat. Also die Reinheit macht sie offen für Gott, und zwar vollkommen offen zu Gott. Und sie war ganz rein in Gedanken, und das hatte Gott schon so vorbereitet, dass er sie schon so unbefleckt empfangen hat lassen, damit in sie gar keine Unreinheit reinkommt. Das Spannende ist wieder, sie hätte sich freiwillig sehr wohl für eine Unreinheit entscheiden können. Sie ist ja kein Roboter gewesen und keine unfreie Person, wo der liebe Gott sagt, na, kommt nicht in Frage, du darfst nicht sündigen. Sie hätte natürlich sündigen können. Sie hat wahrscheinlich, wisst man nicht, also auf jeden Fall hat sie in der Reinheit, ist sie immer vollkommen rein geblieben. Ist auch ein Dogma. Sie war bereit, alles zu empfangen, das Schwere und Schöne, Leid und Jubel. Und sie hat selbstverständlich das Alte Testament sehr gut gekannt. Das war wichtig, das war die Basis für ihre Sendung. Sie war wirklich eine Tochter Israels und war ganz verbunden mit dem Alten Testament. Sie versenkte sich in die Weissagungen der Propheten zum Beispiel und erfüllte deren tiefe Sinnbildlichkeit besser als irgendeiner der Schriftgelehrten. Und sie hat allen Versuchungen widerstanden, Rücktritt vom eigenen Wollen. Sie wollte nichts für sich erreichen, nichts für sich durchziehen. Sie hat Eigenes immer wieder losgelassen und ist nur dem göttlichen Ruf gefolgt. Und unter diesem Aspekt hat sie auch Ja gesagt. Und der starke Glaube, Maria war die Einzige, die stets durchgeglaubt hat, das ist auch ein wichtiger Begriff, nur zu glauben reicht nicht, weil unser Glaube ist dann oft zu kurz und dann hören wir doch auf zu glauben und dann machen wir doch wieder selber und dann sind wir doch wieder nicht mehr so bereit, jetzt ein Opfer zu bringen und so. Aber die war wie eine Dampflokomotive, ja? Die hat sich nicht bremsen lassen. Langsam, stetig, aber konsequent, ja? Und immer auf Schiene. Also wirklich, die hat durchgeglaubt. Und das war nur möglich, weil sie sich vollkommen von der Stimme Gottes führen hat lassen. Wie der Erzengel Gabriel bei der Verkündigung in ihren Gebetsraum hineingerauscht ist, und wenn wir uns das so vorstellen, dass der Erzengel Gabriel jetzt hierher jetzt kommt, ja, dann ist das was ziemlich Mächtiges, eine mächtige Erscheinung. Ja. Wenn ein Erzengel, der die Sonne so zwischen seinen beiden Fingern hält, ja, wenn der mal sich da in so einen Raum reinzwängt, dann ist eine dichte geistliche Atmosphäre. Ja. Also da halten alle die Luft an. Und der Zacharias, wenn ihr mal vergleicht, Lukas 1 und Lukas 2, Lukas 1 ist die Beschreibung, wo der Erzengel Gabriel dem Zacharias während den Opfern im Allerheiligsten, im Tempel, begegnet, und dann Lukas 2, wie er der Mutter Gottes begegnet. Und es ist nicht zufällig zuerst Lukas 1, dass zuerst der Zacharias den Erzengel ablehnt und sagt, ich habe jetzt keine Zeit, lass mich in Ruhe, du störst hier. Ja? Ich bin froh, dass ich jetzt einmal wichtig bin und im Allerheiligsten endlich ausgewählt wurde. Das ist was Besonderes und jetzt bitte stör mich da jetzt nicht. Ja? Wurscht, ob du jetzt da von Gott kommst oder nicht, ich muss jetzt da wichtig sein. Ja? Also der war ganz bei sich, der Zacharias, und gar nicht bei Gott. Ja? Und die Mutter Gottes war ganz bei Gott und auch bei sich. Das ist eben das Schöne. Weil wie der Erzengel Gabriel bei der Mutter Gottes reingekommen ist und sie erschrak über diese Anrede, sei gegrüßt, du Begnadete. Und dann hat sie gesagt, aha, Also sie hat dann überlegt, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Sie hat sich schon gewundert, aber sie hat es mal stehen gelassen. Im Unterschied, der Zacharias hat sofort gesagt, eben, stör mich nicht, ich muss weitermachen, das Volk wartet draußen und ich kann mit dir jetzt nicht herumdiskutieren. Und dann hat er zum Zacharias gesagt, der Erzengel Gabriel, ich bin Gabriel, der vor Gott steht und du wirst so lang stumm sein, bis das alles eintrifft, was ich dir jetzt gesagt habe. Also das Wort Gottes wird sowieso durchgezogen, da kannst du machen, was du willst, du kannst Nein sagen oder nicht, in dem Fall, weil es geht um das Wirken Gottes, aber gescheiter wäre, wenn du Ja sagst. Und wir, der Himmel, ja, also der Erzengel Gabriel und der Himmel gibt dem Zacharias 9 Monate Nachreifungszeit, bis er das wirklich in der Tiefe kapiert hat und dann konnte er wieder sprechen und dann konnte er auch Gott loben. Mit dem wunderbaren Benediktus, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Das waren die ersten Worte, nachdem er wieder sprechen konnte. Weil Johannes hat er noch blind, also ohne Worte aufgeschrieben. Und die Mutter Gottes eben hat durch ihre Offenheit, weil sie ganz in Gott war und ganz bereit war für das Wirken Gottes, nicht gleich gesagt Ja, das ist auch wichtig, das passive Fiat zuerst ist das Aha. Also immer wenn wir Aha sagen, sind wir schon ganz gut unterwegs, besser als wie wir sagen Nein. Wenn wir sagen Nein und da könnte jeder kommen und haben seinen Ausweis und so, also das geht nicht, ja? Weil dann sind wir nämlich in der falschen Richtung. Aber die grundsätzliche Offenheit, Aha zu sagen, ist schon mal ein Vorteil. Und der zweite Schritt ist dann zu sagen, ja, dieses Fiat, was dann kommt, weil ich innerhalb dieser kürzesten Zeit vom Aha zum Ja braucht es was. Und der Zacharias, der hat noch gar kein Aha zusammengebracht. Das war dann irgendwann wahrscheinlich im zweiten Monat der Schwangerschaft Elisabeth mit Johannes und im zweiten Monat seiner Stummheit. Und der hat dann länger gebraucht vom Aha bis zum Ja. Und deshalb ist der Grad der Heiligkeit, je kürzer wir vom Aha zum Ja kommen. Und das ist jetzt eben der nächste Schritt. Wenn wir Maria betrachten, müssen wir auf jede Seite ihres Wesens betrachtet sein. Wir dürfen nicht ihr Menschsein vergessen. Als Mitwirkende der heiligsten Dreifaltigkeit, als Mittlerin aller Gnaden und als Mutter eines jeden Menschen. Also das sind 3 sehr starke Aussagen, wo wir dann am Schluss dann noch einmal darauf zurückkommen. Als Mensch und als Frau hat sie und wirkt sie bis heute, wenn wir an Medjugorje denken und an andere Marienerscheinungsorte, wirkt sie bis heute mit am Erlösungswerk der Dreifaltigkeit. Und bis heute vermittelt sie uns alle Gnaden. Warum? Wir könnten auch sagen, das reicht ja, wenn wir zu Jesus gehen, wenn wir die Eucharistie empfangen, reicht es, oder wenn wir beten, reicht es. Natürlich reicht es. Jeder kann heilig werden, wenn er sich ganz Gott hingibt. Aber sie ist wie das Geländer, sie ist wie die Vorlage, sie ist wie das Beispiel, wie die Fußstapfen, in die wir viel leichter treten können. Wir können auch einen eigenen Weg gehen. Ist jetzt auch gut, wenn wir so lange unseren Gott anhalten, aber die Chance, dass wir leichter irre gehen, ist viel höher, als wenn wir in die Fußstapfen Mariens treten. Und sie ist drittens die Mutter eines jeden Menschen. Das werden wir dann unterm Kreuz sehen, ganz kurz vorweg nur, weil Jesus ja gesagt hat, Frau, siehe dein Sohn. Sie hat nicht gesagt, ciao Mama, das ist der Johannes, nimmst bitte den Johannes, mein Lieblingsjünger, ja? Sondern sie hat gesagt, Frau, er hat gesagt Frau und hat nicht gesagt Mutter, sondern Frau. Also er hat das gesamte Wesen angesprochen. Tochter, Mutter und Braut. Tochter Gottes, Mutter des Sohnes und Braut des Heiligen Geistes. Das sind dann diese 3 Ebenen, die jede Frau auf Erden auch anteilhaft an der am Geheimnis mitträgt, wenn sie mit Jesus geht. Also sie ist, so nahe sie Gott auch steht, sie wird uns doch nicht ferner, sondern im Gegenteil, sie wird uns näher, weil sie eben mit allen Schwierigkeiten einer Frau auch selbst konfrontiert war. Sie war eine ganz normale Frau und trotzdem ist sie da immer durchtranszendiert, durchgestiegen und drüber hinausgewachsen. Und jetzt kommen wir zu den 7 Schmerzen Mariens. Wir nähern uns immer mehr Maria unter dem Kreuz. Und wenn wir uns in der Bibel die Mutter Gottes Begegnungen ansehen, wo die Evangelisten von Maria, der Mutter Gottes, sprechen, abgesehen von der Geburt, nach der Geburt ist immer in Zusammenhang mit Leiden, immer in Zusammenhang mit einer schwierigen Herausforderung. Schon 40 Tage der Reinigung, also wie der Jesus 40 Tage alt war und sie in den Tempel gegangen sind, um Jesus zu weihen. Das ist auch ganz wichtig, welche Mutter weiht Jesus heute noch, welche Mutter weiht ihre Kinder heute noch Jesus? Ganz wichtig. Spätestens nach 40 Tagen sollen sie geweiht sein. Die Taufe ist ein Abbild dieser Weise und noch viel mehr. Aber in der Taufe soll auch unbedingt das Elternpaar, Vater und Mutter, das Kind, das jetzt getauft wird, Jesus geweiht werden. Wäre ganz, ganz wichtig. Dann gibt es auch wieder viel mehr Berufungen und dann gibt es auch wieder viel mehr Menschen, die selbstverständlich auch leichtfüßiger zu Gott kommen. Gibt es nicht so viele Blockaden und Hindernisse, weil eben auch diese erste Weihe fehlt. Aber jede Weihe hat auch damit zu tun, dass ich auch bereit bin, Ja zu sagen, vom Aha zum Ja, auch wenn es mir schwerfällt, auch wenn es Leiden gibt, wenn es schwierig wird, wenn es eng wird. Und alle Begegnungen in der Bibel ab der Geburt Jesu haben mit Leiden zu tun. Es ist auch ein großes Geheimnis, dass die Mutter Gottes ständig für Jesus und auch dann später für die Kirche gelitten hat. Was heißt das? Offenbar heißt es das, dass nur durch Leiden, Sterben dann auch eine Auferstehung geschenkt wird. Auch in unserem heutigen Leben, was wir uns nicht abbringen und was wir wirklich nicht uns mit Blutschweiß und mit auf Knien erbeten und erkämpfen, dürft offenbar nicht Frucht tragen. Ich habe jetzt da nicht ein pessimistisches, masochistisches, leidendes Menschenbild und Weltbild, nein, das nicht, sondern schauen wir uns an, wie viele Menschen leiden und wie viele Menschen auch sinnlos leiden, weil sie das Leiden auch nicht in Gott hineinlegen können. Und ich sage immer, ein Leiden, das nicht in Gott auch geborgen ist und nicht mit Gott vereint wird, auch nicht mit dem Erlösungsleiden Jesu vereint wird, wenn ich Krebs habe, wenn ich schwer krank bin, wenn ich einsam bin, wenn ich geschieden worden bin, weil ich furchtbare Schwierigkeiten habe, wenn meine Kinder von mir sich abwenden etc., alles das gehört mit dem Erlösungsleiden Jesu verbunden. Dann wird es sinnvoll, dann trägt es Frucht. Wenn ich das nur auf mich nehme und auf Gott und die Welt böse bin, trägt es keine Frucht. So hart ist es. Fruchtbares Leiden führt immer hinein in die Auferstehung. Warum? Weil es ein Leiden aus Liebe und in Liebe ist und eigentlich ein Leiden, das über mich hinausgeht, wo ich nicht das mehr selbst trage, sondern wo der ganze Himmel das mit mir trägt. Und da kommen wir dann in die ganze Frage, warum gibt es Leid hinein, kommen wir dann nachher vielleicht noch ein Stück drauf. Jetzt gehen wir ganz kurz durch diese 7 Schmerzen Mariens und kommen dann fulminant zum Kreuz. Das sind die 7 Schmerzen, gleich 40 Tage nach der Geburt Jesu, die Weissagung des Greisen Simeons. Und wie war der Umgang Mariens? Wieder im Herzen bewahren und darüber nachdenken, also wieder dieses Aha. Und die Prophetie ist hier bei der Weissagung des Greisen Simeons ganz entscheidend gewesen, weil oft werden wir in unserem Leben, wenn wir dafür offen sind, prophetische Worte empfangen von anderen geistlichen Menschen. Und dann geht es darum, diese Worte auch richtig zu deuten und zu wandeln. Und die Mutter Gottes hat dir selbst aber wieder ein Schwert durch die Seele dringen, war ja eben die Prophetie. Und sie hat das einfach angenommen, dass das eben ihre Aufgabe sein wird und hat nicht herumgemeckert, sondern hat mal Ja gesagt. Danach war gleich die Flucht nach Ägypten. Schweigen und Fiat, Vertrauen auf Josef. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Oft bekommt die Frau in ganz schwierigen Phasen, wo sie selbst körperlich zu schwach ist, einen Mann zur Seite gestellt, der mit ihr die Dinge durchträgt. Der Mann ist eher der das Zugpferd ist, aber lenken tut oft die Frau. Der Mann tut, die Frau ist. Nicht mit Doppel-S, sondern mit einem S. Also die Frau ist im Sein. Ja? Und dieses, dass die Frau kann viel besser im Sein sein, wenn sie einen Mann hat, der tut. Wenn ein Mann nichts mehr tut und in eine Depression versinkt, kann die Frau ihn oft nicht so gut rausziehen wie umgekehrt. Das ist auch wieder eine psychotherapeutische Nebenbemerkung. Aber wichtig ist, wenn die Frau ganz in ihrem Sein sein kann, weil Gott sie auch im Sein erhält, fällt es auch der Frau leichter, den Mann zu führen. Dann war mal 12 Jahre nicht Ruhe, aber einfach Leben und Erziehung und gemeinsames Leben der kleinen Dreifaltigkeit auf der Erde. Die kleine Dreifaltigkeit auf der Erde, Maria, Josef und Jesus. Und dann ist dann das nächste Schwert gekommen, was in der Bibel eben überliefert ist. Der pubertierende Jesus, der dann einfach in dem geblieben ist, was seines Vaters ist. Und das hat natürlich die beiden, Josef und Maria, ziemlich geflasht, würde man heute sagen, weil, also wenn mein Kind 3 Tage nicht auffindbar ist, ja, dann wäre ich sehr nervös. Ja. Und dann ist es eh urcool, dass die Mutter Gottes nur gesagt hat, Kind, wie kannst du das anders tun? Also ich hätte was anders gesagt. Ja. Aber da sieht man auch, wie durchdrungen die Mutter Gottes ist. Ja. Die war sehr wohl normal, die hat sich aufgeregt und die war fertig mit den Nerven, glaube ich. Ja. Aber gleichzeitig war sie in einer Offenheit. Die ist in einer Offenheit trotzdem noch geblieben. Ja? Also was ich sicher nicht zusammengebracht hätte. Oder vielleicht kriege ich es mal zusammen, aber ich hoffe nicht. Also ich hoffe, ich brauche es nicht. Ja? Das ist schon heftig. Das heißt, hier geht es darum, in dieser Angst über sich hinauszuwachsen und Dinge anzunehmen, die ich mir nicht vorstellen kann. Und wie oft gibt es in unserem Leben Schmerzen, wo wir uns denken, ja, das hätte ich nie ausgehalten. Und dann halte ich es dann doch aus, wenn es dann soweit ist. Ja? Oder es gibt Erfahrungen, wo ich sage, na, das hätte ich mir nicht ausgesucht, das hätte ich nicht gebraucht. Und dann wird es halt doch mir zugemutet und ich kann es dann doch durchtragen und wachse daran und reife daran. Gut, und dann vierter Schmerz Jesu ist die 4. Kreuzwegstation. 5. Schmerz ist der Tod Jesu am Kreuz. 6. Schmerz ist, Jesus wird in den Schoß Mariens gelegt. Und der 7. Schmerz ist die Grablegung Jesu. Das heißt, ihr seht schon, also mehr als die Hälfte der Schmerzen sind unter dem Kreuz oder am Kreuzweg. Und das gehen wir jetzt durch. Ich schaue noch kurz da. Ja, also bei der 4. Station, das heißt, es war klar, Jesus wird sterben. Sie war mitten in der brüllenden Menge, die Kreuzige ihn geschrien hat, dabei. Muss man sich vorstellen, wie man sich da fühlt als Mutter. Am liebsten hätte sie geschrien, seid ihr wahnsinnig, hört auf zu schreien und nehmt ihm das Kreuz ab. Aber sie hat nichts anderes tun können, als still betend mitgehen. Innere Angst, ganz klar, beim Schmerz ist immer Angst dabei. Auch die Mutter Gottes hat Angst gehabt, auch Jesus hat Angst gehabt. Auch Gott Vater hat geheimnisvoll Angst gehabt, ob dieses Erlösungswerk wohl gut gehen wird. Das war für ihn auch ein offenes Ende für Gott Vater. Der hat nicht gewusst, der konnte nicht vorspulen mit irgendeinem Video und schauen, es geht eh gut aus. Ja? Das war für die Dreifaltigkeit ein Wagnis. Und eben bei dieser 4. Kreuzwegstation hat Jesus sie angeschaut. Er hat sie dann später auch nochmal angeschaut, aber auf diesem Weg des Leidens hat er sie angeschaut und sie hat ihn angeschaut. Und denken wir, wie kostbar und wertvoll ist ein Blick, ein Blick, der mehr sagt als 1000 Worte, ein Blick, der tröstet, Ein Blick, der Kraft gibt, ein Blick, der versteht, ein Blick, der mit einem Blick eben alles sagt. So viele Worte könnte ich gar nicht machen, wie wenn ich in der Tiefe den anderen voll Liebe und voll Verständnis und voll tiefer innerer Anteilnahme anschaue. Nicht mitleidig, sondern verstehend. Es ist auch eine Gnade, sich so tief anschauen zu dürfen. Es war der Moment, wo beide ganz beim anderen waren. Wo man eben am Du zum Ich wird und am Ich zum Du. In diesem Blick, der sie auch durchbohrte, begriff sie die ganze göttliche Sendung und wusste, dass er wirklich der Erlöser der ganzen Menschheit sein würde. Das hat sie erst in dieser vierten Kreuzwegstation in der Tiefe erfahren dürfen und das hat sie auch gebraucht, dass sie nachher unterm Kreuz ausharren hat können. Und Gott wollte es so, dass sie es vorher noch nicht ganz genau gewusst hat. Weil beim immer wieder war ja auch, wer ist meine Mutter, der den Willen des Vaters erfüllt und so. Also das waren schon immer wieder Dinge, wo man sich denkt, puh, also da war die Mutter Gottes in einer ganz schönen Nacht des Glaubens und da ist sie ganz schön allein gelassen worden. Aber sie hat es durchgetragen. Und dieser Blick, der sie auch durchbohrte und der sie die ganze göttliche Sendung Jesu begreifen hat lassen, der gab ihr dann auch die Kraft und die Selbstverständlichkeit, beim Kreuz auf Golgatha mehrere Stunden auszuharren. Und das waren immerhin 6 Stunden. Und jetzt kommen wir schon zum Höhepunkt dieses Einkehrtags und zum Höhepunkt unseres Menschseins und zum Höhepunkt unserer Glaubensgeschichte und zum Höhepunkt dessen, was ein Mensch auch aushalten kann und auch zum Höhepunkt der maximalen Schmerzen von Jesus und Maria, weil noch einmal, man kann sagen, jemand anderer leidet mehr, wenn er eine furchtbar schmerzende Erkrankung hat. Ja, aber am Kreuz war nicht nur das Körperliche, das wird viel zu kurz greifen. Am Kreuz war das Körperliche, das Psychische und das Geistliche und noch mehr, es war noch einfach die Frage, ob überhaupt die Welt in ihrer Verankerung bleibt oder ob das nicht nur der Tempel zerreißt, sondern die ganze Erde zerreißt, also Tempelvorhang zerreißt, sondern die ganze Erde zerreißt. Also der gefährlichste Moment, dass die Erde nicht weiterlebt und dass die aus ihren Angeln gehoben wird, war bei der Kreuzigung und nicht bei einer Atombombe. Unterm Kreuz war der größte der 7 Schmerzen, emotionale und gesamte Maximalbelastung. Es war ein inneres, vollkommenes Mitleiden, ein Einssein mit ihrem Sohn. Und wenn eine Mutter ihren eigenen Sohn sterben sieht, also auch jetzt irdisch, heute, in dieser Zeit, dass eine irdische Mutter ihren Sohn sterben sieht, das ist eins von den schwierigsten Dingen überhaupt, weil den sie geboren hat, oder das Kind, das sie geboren hat, dass das wieder stirbt, ist Hammer. Das bedarf keiner Worte. Und bei Maria war es eben unterm Kreuz ein geistlicher Kampf, den Maria mit Ausharren, Durchhalten und empfangsbereit bleiben standhielt. Und Jesus war höchst aktiv am Kreuz, die Mutter Gottes war höchst aktiv unterm Kreuz. Es war nicht nur ein tauber, ein toter Schmerz, wo du nichts mehr mitkriegst, wo du irgendwie dumpf, abwesend bist, sondern ganz und gar nicht. Also die waren beide, also wie soll ich sagen, die haben beide so viel zum Arbeiten gehabt, so viel zum Tun gehabt, Jesus und Maria, dass das hoch fruchtbar war, dieses Geschehen am Kreuz. Obwohl Jesus eingespannt war in den Nägeln, sich nicht mehr rühren konnte, aber geistig war er am Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Also auch für Gott, sage ich, war das eine Höchstleistung, jetzt menschlich gesprochen. Und Gott sei Dank ist dann eben die Mutter Gottes dort gewesen unterm Kreuz und Lukas spricht noch von einigen Frauen, ohne Namen zu nennen. Markus nennt noch Maria Magdalena und Maria, die Mutter von Jakobus und Joses und eine Frau namens Salome. Und Matthäus zählt Maria Magdalena, Maria des Mutters Jakobus, Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus auf. Und der Johannes kommt dann eben dazu und offenbar sind die anderen Frauen dann nicht mehr da gewesen oder weiter weg, das weiß man nicht. Beim Kreuz standen, also Johannes ist am tiefsten, Johannes ist ja immer der, der am tiefsten hineinschaut in das Geheimnis. Und beim Kreuz, sagt Johannes, Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Kleopas und Maria von Magdala. Als Jesus seine Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, da steht nicht Johannes, wir wissen, dass es Johannes war, aber es steht der Jünger, den er liebte und wir alle sind die Jünger, die Jesus liebt, sagte er zu seiner Mutter, nicht Mutter, siehe, da ist der Johannes, ja? Schau mal, da steht der Johannes, das wäre banal und platt, ja? Sondern ganz, ganz tief, er spricht sie als Frau aller Völker an, als Frau aller Zeiten, als Frau, die mit erlöst, die mit seinem Erlösungswerk ganz eng verbunden ist und sagt, siehe, dein Sohn, und Sohn steht da in dem Fall für die ganze Menschheit, für jeden Einzelnen, der bereit ist und offen ist, an Gott zu glauben. Und dann sagt er zum Jünger, also zur ganzen Menschheit, siehe deine Mutter und nicht siehe deine Frau. Oder nicht siehe die Frau oder nicht siehe meine Mutter, ja? Sondern siehe deine Mutter. Also er gibt die Mutterschaft weiter. Und deshalb, durch diesen Satz, wird die Mutter Jesu zu unserer Mutter. Vorher war sie nicht unsere Mutter, vorher war sie die Mutter Jesu. Ja? Und eine heilige Frau und eine hervorragende Jüdin, die ganz tief auch verbunden war mit Gott Vater und die von Gott Vater seinen Samen empfangen hat. Ja? Also schon eine unglaubliche Verbindung. Aber jetzt ist diese Frau, diese Jüdin, diese Mutter Jesu unsere Mutter geworden, also tatsächlich unsere Mutter. Und jetzt geht es darum, und von jener Stunde an, von der Stunde des Leidens, von der Stunde des Kreuzes, auch wenn wir im Leiden sind, auch wenn wir unterm Kreuz stehen, und ich hoffe, wir beten öfters unter dem Kreuz, dann liegt es an uns, die Mutter, von jener Stunde an, wo wir das kapiert haben, Maria zu uns zu nehmen. Also wir laden Maria ein, dass sie ihn mit uns lebt und unsere Mutter ist. Ganz einfach und doch so tief. Jesus holt Maria, Johannes holt Maria zu sich in seinen Lebens- und in seinen Glaubensraum hinein. Hier am Kreuz stiftet Jesus eine neue Beziehung. Seine Todesstunde ist die Geburtsstunde einer neuen Gemeinschaft, nämlich der Kirche. Hier unterm Kreuz wird die Kirche geboren. Und das ist eben auch geheimnisvoll. Im Sterben wird schon was geboren, wird schon ein Vermächtnis gestiftet und wird eben die Kirche gegründet. Und auch die Kirche, auch urspannend, wird aus dem Leiden geboren und nicht großartig jetzt gründen wir einen Verein oder so ähnlich. Ja? Also das ist so weit weg von dem Geheimnis des Reiches Gottes. Nicht wir machen was, sondern Gott setzt das ein. Was hat jetzt Gott Vater mit diesem Geschehen zu tun? Das müssen wir auch noch mit hereinnehmen, weil die Dreifaltigkeit war komplett anwesend. Was hat der Heilige Geist da noch zu tun? Aber zuerst, erster Schritt Gott Vater. 7 Minuten habe ich noch. Das Geheimnis von Gott Vater ist, dass er selbst menschlich gesprochen ganz gespannt geschaut hat, wie wird es ausgehen, ja? Geht es gut? Wird es gelingen, das Erlösungswerk? Weil er hatte auch seinem Sohn den freien Willen geschenkt. Und für Gott Vater und auch für Gott Sohn war es keineswegs Gmadewiesen, wie man menschlich sagen würde, sondern das war ein absolutes Wagnis. Das hat er vorher und nachher nie mehr getan, weil das war eine völlige Entäußerung, ein Drahtseilakt ohne Netz. Und deshalb hat ja auch Jesus in Hebräer 5,7 ist es überliefert, eben gebetet, unter lauten Schreien und unter Klagen, Gott Vater soll ihn, Jesus, nicht im Tod lassen. Und er ist erhört und aus seiner Angst befreit worden. Gott sei Dank. Und auch das Geheimnis zwischen Auferstehung und Auferweckung ist es so, dass Gott Vater hat Jesus auferweckt. Das ist das Aktive von Gott Vater her. Und das Aktive von Gott Sohn her ist die Auferstehung. Beide. Also wenn nicht Jesus, der dann nachher in die Hölle gefahren ist, nach dem Sterben, wo Maria nicht mit konnte. Die Maria hat nur durchgeglaubt. Jesus war ja dann wirklich mausetot und er war im Tode. Und er hat gebetet, er soll ihn doch nicht im Tode lassen. Hebräer 5, 7 nochmal. Ja. Und es hätte sein können, dass warum auch immer, Jesus im Tod bleibt, in der Hölle bleibt, in der absoluten Gottferne bleibt, in der absoluten Gottfinsternis bleibt. Und nachdem die Liebe so stark ist zwischen Gott Vater und Gott Sohn, ist es nicht ausgegangen. Und die Verbindung, dass das nicht ausgegangen ist, ist Maria, die auch in den weiteren Schmerzen, in der Pietà, in der Grablegung, durchgeglaubt hat, mehr noch als Maria Magdalena, dass Jesus nicht sterben kann. Also die Liebe, und die Liebe ist der Heilige Geist, und die Maria ist die Braut des Heiligen Geistes, so hängt das wieder zusammen, die war eigentlich Maria im Heiligen Geist, die immer im Heiligen Geist geblieben ist, hat Vater und Sohn in dieser absoluten Differenz verbunden. Und weil sie die so stark verbunden hat, hat auch sie mitgewirkt am Erlösungsleiden Jesu, dass Jesus auferstanden ist. Also sie hat an der Auferstehung tatsächlich teilgehabt und sie hat sogar geheimnisvoll an der Auferweckung des Vaters teilgehabt. Warum? Weil sie die Verbindung war zwischen Gott Vater und Gott Sohn, weil sie als einziges irdisches Wesen durchgeglaubt hat. Da hat der Johannes Jünger auch nicht durchgeglaubt, sondern der hat halt gesagt, ja okay, ist es jetzt halt meine Mama, aber keine Ahnung, was ich damit jetzt anfangen soll. Wer weiß, wie es weitergeht. Momentan bin ich verwirrt, weil Jesus tot ist. Und Petrus hat, aber übrigens, Johannes hat dann, wie er dann ins leere Grab geschaut hat, als erster, steht dann, er sah und glaubte. Aber er hat sehen müssen. Während Maria hat gar nicht sehen müssen. Ich meine, das ist unglaublich. Das ging auch nur, weil sie in der Verkündigung, 25. März, Erzengel Gabriel, dieses Aha und Ja sprechen konnte. Sonst hätte sie das nicht so hingekriegt. Und auch das ist natürlich Gnade. Die Prophezeiung des Simeon, also 40 Tage nach der Geburt Jesu im Tempel, mit der das Martyrium Mariens begann, gipfelte auf Golgatha, als eine Lanze die Brust Jesu durchstieß. Diese Lanze ging auch durch die Seele Mariens. Und die Seele ist eben das viel tiefere Leid als wie das psychische oder das körperliche. Unter dem Kreuz zeigte sich Maria als Frau aus dem Volk, die auf der Seite Gottes stand. Die Mutter, die nicht geflohen war, die Natur besiegte, um nicht in dieser Prüfung zu Boden zu gehen, wie es jede andere Frau getan hätte. Also sie hat auch uns ein Beispiel gegeben, in dem wir sagen, wir selber können das nicht. Ich möchte auch jetzt nicht Maria als das Überideal darstellen. Darum geht es auch gar nicht. Maria ist nicht das Überideal, das unerreichbar ist, wo man sagen, ja, schön hat der Greta Bichler, aber das bringt nichts. Ja? Das ist nichts für mich. Gar nicht. Sondern im Glauben kann ich als Frau und auch als Mann übrigens, aber jetzt mal als Frau besonders, durch Glauben, im Glauben und im Blick auf Maria kann ich durchglauben. Und dieses Durchglauben ist das Wesentliche, dass ich zum Erlösungsleiden beitrage. Und jetzt bin ich schon Schlusssatz. Auch wir Menschen, Männer und Frauen, Frauen auf eine andere Art und Weise als Männer, kann ich dann vielleicht noch sagen, wenn es ausgeht, haben Anteil heute als gläubige Christen am Erlösungswerk Jesu, bis heute. Weil die Schöpfung wartet bis zum heutigen Tag auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes und sie seufzt und liegt in Geburtswehen und wartet noch darauf, dass noch mehr Vollkommenheit geschenkt wird. Römerbrief. Also es geht darum, dass auch wir jetzt mit unseren Leiden ergänzen, was an dem Leiden Jesu noch fehlt. Was fehlt noch an Jesu Leiden? Gar nichts. Ist ja eh alles schon hundertprozentig perfekt. Und bis in die tiefsten Tiefen. Dadurch, dass dauernd neue Sünden dazukommen, dadurch, dass dauernd noch die Erbsünde ist, bis zu dem Tag, wo die Erbsünde ausgerottet ist und Jesus wiederkommt, müssen wir eine Art Gleichstand herstellen. Wir müssen die vielen, vielen Wahnsinnssünden, jetzt den Giftgasangriff in Syrien, wo Kinder auch gestorben sind, müssen wir wieder durch Gebet ausgleichen. Also wir sind ständig dabei, das ohne Stress und ohne, dass jetzt alles auf meiner Schulter liegt. Ich bin nicht der Wichtigste. Wir alle sind Wichtigen. Wir alle sind, weil wir unter der Gnade Gottes stehen und in die Fußstapfen Mariens steigen, haben wir die Begabung und die Begnadung, dass wir für ein Gleichgewicht sorgen. So und so viele Kinder, die abgetrieben werden und getötet werden, ist unsere Aufgabe, dafür zu beten, dass so und so viele Menschen sich bekehren und dass das nie wieder geschieht. Und das Ungleichgewicht liegt auch an uns. Also der Himmel ist immer der Sieger und immer der Stärkste, aber wir sind auch gefragt. Also wir sind nicht in Pension oder sitzen in der Zuschauerreihe und sagen, schauen wir uns an, ja, wird schon werden, der liebe Gott macht das schon für uns, er hat uns eh schon erlöst. Ja, er hat uns schon erlöst, aber er braucht uns ganz unbedingt. Durch unser Gebet, durch unser Opfern und durch das Beispiel, so wie Maria es uns vorgelebt hat, dass wir auch nachgehen. Und das heißt, vom Aha zum Ja unter dem Kreuz, und dass wir die Mutter Gottes als unsere Mutter annehmen und uns von ihr führen lassen, so wie so viele sie in Medjugorje auch geführt hat und auch so viele in Medjugorje neue Bekehrung und neue Glaubenskraft geschenkt bekommen haben. Danke für euer Zuhören, alles Gute, ja, frohe Ostern, dass wir in der Auferstehung immer tiefer leben dürfen. Danke.
Lieber Reinhard, vielen Dank für diese dichte Stunde, die du uns geschenkt hast. Viele von uns haben mitgeschrieben. Sie zu Hause haben vielleicht nicht mitgeschrieben, werden sich vielleicht eine CD dieser Sendung bei uns im Hörerservice bestellen, um sie nachzuhören. Vieles war hier herinnen, das uns hilft, dieses Geheimnis auch in einer neuen Weise zu verstehen. Also ich als Ehemann und Vater habe mich wiedergefunden. Du hast gesagt, der Mann ist oft das Zugpferd, aber die Frau lenkt. Also auch eine schöne Sache, die ich auch in meinem Leben immer wieder feststellen und erleben kann, dass du das jetzt so sagst und dass darin auch ein Geheimnis Gottes wohnt, ist etwas sehr Schönes, was ich ganz persönlich aus diesem Vortrag auch mitnehmen kann. Dass uns Maria geschenkt ist als die Mutter. Du wolltest noch, glaube ich, vielleicht ein bisschen ausführen, wie der Mann und die Frau das unterschiedlich erleben. Ich glaube, wir haben ein paar Minuten, dürfen wir noch haben. Vielleicht, wenn du dazu noch ein Wort sagen kannst für alle Männer, die jetzt hier sind, sind gar nicht wenige, und die zuhören.
Also ist... Was hat der Mann für eine Aufgabe im Erlösungswerk Jesu? Johannes und Jesus, das sind die beiden Aspekte, wo der Mann sich orientiert. Also jeder, der sich ganz stark an Jesus orientiert, kann gleich davon ausgehen, dass er noch mehr leiden muss und dass er noch mehr zu tragen hat, noch größeres Kreuz zu tragen hat, Als es ihm vielleicht lieb ist. Und deshalb ist es gut, sich zu überlegen, was kann ich und was mag ich tragen als Mann. Wenn ich sage, ich kann alles tragen, dann geht er halt in die Fußstapfen von all den Männern, die halt im Schweiße des Angesichts das Brot verdienen müssen oder sich erarbeiten müssen. Und das heißt, die ziehen dann einen sehr schweren Karren, der unglaublich viel auch bewirkt. Also das sind Männer, die viel, viel bewirken, aber unter größten Entbehrungen. Das muss man einfach wissen. Die andere Art, wenn ich sage, ich bin der Johannes-Typ, heißt, dass ich mich ganz hinordne an die Liebe. Und ein Mann, der liebt, der wächst dann über sich hinaus. Je mehr ein Mann in der Lage ist zu lieben, desto mehr kann er auch hineingeführt werden in das Geheimnis der Bereitschaft zu dienen und zieht dann auch, aber zieht dann anders. Der ist dann ein anderes Zugpferd. Der ist dann mehr, mehr so zur rechten Zeit am rechten Ort und hilft genau dort, wo es einfach stimmig ist. Der wird geführt zum, der wird viel mehr geführt, während der erste viel mehr führt. Also, und beides entsteht auch wieder unterm Kreuz. Und wenn wir uns jetzt die Jünger anschauen, die ja von der zuerst alle Angst gehabt haben und alle sich versteckt haben, gab es dann welche, die haben mehr Angst gehabt und welche haben weniger Angst gehabt. Welche, die waren mutiger und sind schneller, haben sich schneller rausgetraut und welche weniger schnell. Und da ist auch wieder wunderschön der Vergleich Petrus und Johannes. Der Petrus eben als das Zugpferd, ich mache alles so wie Jesus, ja, und renne mir halt auch 10-mal den Kopf an und will dann ärger gekreuzigt werden als Jesus selber, nämlich verkehrt, weil das gebührt mir als Petrus, weil ich habe so viel Blödsinn gemacht, ich darf nicht so sterben wie Jesus. Also das ist dann wirklich der Haudegen Gottes, ja, ein Stück. Und der Johannes, der wendiger ist, schneller ist, als erster am Grab ist, viel mehr checkt als der Petrus, aber dem Zugpferd den Vortritt lässt. Ja? So, der Johannes lässt immer dem Jesus den Vortritt. Ja? Ist aber einer, der ganz viel ahnt, einer, der ganz viel spürt, einer, der vielleicht auch hochsensibel ist, durchaus kann man auch mit hineinnehmen gleich, während der Petrus nicht unbedingt der hochsensible Typ ist. Ja? Macht ja nichts, muss ja auch nicht jeder, Gott sei Dank, hochsensibel sein. Ist ja nur 10% der Bevölkerung hochsensibel. Ist auch gut so. Und deshalb werden die meisten Männer, wie machen das die Burschen, die messen sich im Alter zwischen, keine Ahnung, 6 und 75 Jahren. Ne? Also ich bin der Starke, ja? Ich kann das. Ja? Also das heißt, viele, es wird, ich glaube, es gibt mehr, die durchziehen und die sich Jesus sein Vorbild nehmen. Und weniger Johannese gibt es, und wenn wir uns die Priester anschauen, gibt es einige Johannespriester und einige Jesuspriester, wenn man so jetzt da vergleicht vom Charakter her, von der Art her. Pater Pio zum Beispiel, was war er? Ganz klar, bam, ja, er hat durchgezogen. Unglaublich viel gelitten, ja, unglaublich viel getragen, ja, aber der hat sich nicht bremsen lassen. Ja. Und dann gibt es wieder ganz sensible Priester oder ganz sensible Ehemänner, die das ganz auf eine feine, vorsichtige, liebevolle Art machen und dadurch auch ganz viel bewegen. Ich sage jetzt nicht, dass ein Petrus-Typ nicht in der Liebe ist, aber der lebt die Liebe anders. Für den ist Liebe Tat, für den ist Liebe Einsatz des Lebens und ganz Hingabe. Und für den Johannes ist Liebe dieses fast Zurücktreten und Gott wirken lassen. Noch ein Stück anders. Und auch wieder, um das ein bisschen aufzulösen, viele haben ja beide Eigenschaften. Ja? Es ist nicht so, dass man nur das eine hat und das andere gar nicht. Aber tendenziell hat man als Mann schon eher das oder eher das. Es gibt auch sogar Lebensphasen, wo man das eine eher hat und das andere weniger. Und es gibt auch Männer, die haben nur das eine und das andere kaum.
Danke sehr. In dem Zusammenhang hat mich auch sehr angesprochen, wie du das gesagt hast. Eben die Frau ist sehr im Sein und der Mann durch sein Tun hilft der Frau dabei, in diesem Sein zu sein oder zu bleiben oder noch stärker darin hineinzuwachsen. Ein Mann, der nichts tut, verunsichert sozusagen oder schmeißt die Frau aus dieser Rolle auch hinaus. Und beides ist eben sehr wichtig in dieser Ergänzung.
Und wenn dann die Frau tun muss und der Mann nur isst, doppel S, ja, also dann, oder sonst was, das ist schlimm für die Frau, weil die merkt, das ist nicht mehr Aufgabe. Ich muss dauernd den Mann kompensieren, das gibt es ja nicht, ich halte das nicht aus, dass ich dauernd von meinem Sein wegkomme. Und was machen aber jetzt die depressive Männer, das gibt es ja auch, da geht es einfach halt dann wirklich jetzt darum, auch mit der Kraft Gottes und mit Medikamenten und mit kompetenten Hilfen wieder in das Tun zu kommen. Und da muss man halt den Schweinehund überwinden, das kann der Mann gut, er muss es nur wollen, sich dafür entscheiden und dann gelingt es eh wieder. Und das auch von jeder Sucht kann man wegkommen, wenn man sich dazu entscheidet, mit der Kraft Gottes geht's. Aber es ist ein mühsamer Weg. Ja.
Einen Aspekt möchte ich noch herausgreifen aus deinem Vortrag, den ich so das erste Mal jetzt eigentlich wahrgenommen habe, nämlich für Gott, für die Dreifaltigkeit war das ein Wagnis und keine Gmade Wiesen. Und ich habe so verstanden, dass das damals so war, mit Jesus und Maria diesen Weg zu gehen, aber dass das für uns selber auch gilt, dass das auch dieses Wagnis Gottes mit uns ist, dass es für ihn ein Riesenwagnis ist, uns auf diesen Weg zu schicken, und er bangt und hofft und lebt mit, ob es gelingt, auch an uns dieses Erlösungswerk irgendwie zu vollenden.
Ja, kann ich nur zustimmen. Wir alle haben ja nicht fix den Himmel in der Tasche. Sonst wäre es ja einfach, weil wir sind getauft und damit wissen wir kommen 100% in den Himmel, ist erledigt. Gar nicht. Ja? Also wir müssen auch bis zum letzten Atemzug ringen und kämpfen, weil wir wissen nicht, wie viele wir noch mitschleppen in den Himmel. Ja? Und wie schwer es uns gemacht wird, in den Himmel zu kommen. Gott ist barmherzig, aber von wem viel gegeben wurde, von dem wird auch viel gefordert. Ja? Und uns Christen ist extrem viel gegeben, extrem viel, nämlich der ganze Himmel. Und deshalb wird von uns auch mehr gefordert. Und deshalb werden wir auch, und jetzt gibt es wieder viele Christen, die sagen, ich glaube nicht, wir kommen eh alle in den Himmel, bin eh schon getauft oder passt eh alles, ich bin eh super. Und dann hängt noch viel mehr an denen, die wirklich dann im Gebet sind. Ja? Und die haben dann 1000 Versuchungen und 1000 Kämpfe, weil jetzt denken sich die, jetzt bete ich eh schon so viel, jetzt mache ich eh schon alles und dann wird es immer schwerer. Na klar, weil sie sich immer mehr anhängen und sagen, nehme ich auch mit. Und daher bleibt es ein Wagnis. Und Gott kämpft mit uns eigentlich, dass wir, die wir stellvertretend für ganz viele sind, auch für ganz viele Nichtchristen auf der ganzen Welt, ja, enorm, dass wir heute am Erlösungswerk mit teilhaben. Ja. Wir sind die Bibel, die die Öffentlichkeit noch liest. Wir sind die Hände und Füße Gottes. Wir sind die Botschaft, die heute verkündet wird, ja, von Jesus. Wir sind die Botschafter, wir sind die Propheten, wir sind die Jünger und Jüngerinnen Jesu. Das ist unsere Aufgabe. Und spannend wird es, wenn wir als Katholiken in den nächsten 30, 40, 50, 60, 70 Jahren, ja, werden wir nicht mehr vielleicht erleben, immer kleiner wird und wir immer mehr zur Minderheit werden. Und zwar so zur Minderheit, dass es dann heißt, naja, auf euch können wir jetzt überhaupt keine Rücksicht mehr nehmen, sondern ihr verschwindet jetzt quasi in den Untergrund und ihr seid ja wie eine Sekte. Und weil das kann ja dann einmal so weit kommen, wenn die ganze Kultur weg ist, das christliche Abendland endgültig ausgerottet ist, dann sind wir dann eine Minderheit und dann geht es darum, dass Jesus selbst wieder Leute im Heiligen Geist erweckt, die erkennen, dass das Leben ist. Ja? Und da sind wir jetzt gerade so an der Kippe, glaube ich. Ja? Und das wird spannend noch.
Diese Spannung wollen wir mitnehmen in die K-Tage. Vielen Dank noch einmal, lieber Reinhard, für deine Ausführungen. Ja, vielleicht ein Leitmotiv für diese kommende K-Woche, dieses Wagnis Gottes, dass er mit uns geht, auch anzunehmen und wir ihm unser Ja zu geben. Noch einmal ausdrücklich, wieder, das erste Mal, je nachdem, wo wir gerade stehen auf unserem Weg. Danke fürs Dabeisein bei dieser Sendung. Ich darf noch hinweisen auf den nächsten Marianischen Abend. Der findet am Donnerstag, den 4. Mai statt, kurz bevor 100 Jahre Fatima am 13. Mai gefeiert werden. Und daher steht dieser Marianische Abend am 4. Mai um 16.30 Uhr hier im Studio in Wien unter dem besonderen Motto: Was bedeutet Fatima für heute? Sprechen wir zu uns Pater Florian Kalitsche. Damit gebe ich zurück ans Studio.
Ja, vielen Dank dir, lieber Christian Schmidt, für die Moderation dieses Vortrages und ein herzliches Vergelt's Gott an Dr. Reinhard Bichler, der zu uns gesprochen hat zum Thema Maria unter dem Kreuz. im Rahmen unseres Marianischen Abends hier im Studio in Wien. Wie Christian Schmidt bereits gesagt hat, können Sie gerne eine CD von diesem Vortrag bei unserem Hörerservice bestellen, wieder morgen ab 9 Uhr unter der Nummer 01 710 70 72, oder schreiben Sie eine E-Mail an cd.dienst@radiomaria.at. In Kürze finden Sie diesen Vortrag auch auf unserer Radiothek unter radiomaria.at zum Nachhören und Downloaden.